exotischere Länder, Norwegen bis hin nach Pakistan. Letzten Endes müssen wir ja auch den Kopf dafür hinhalten. Stichwort Gefälligkeitsgutachten.
Bevor die Bauarbeiten an einer Eisenbahnstrecke beginnen, müssen wir aus einer von den vier Varianten eine Vorzugsvariante wählen. Dazu brauchen wir einen Auswahlprozess, denn das Ganze soll transparent sein, nachvollziehbar sein und vor allem auch juristisch haltbar. Und diesen Prozess, den machen wir nicht alleine, sondern den machen wir gemeinsam mit der Region. Und darum soll es auch in dieser heutigen Folge gehen. Hallo Andrea.
Hallo Theresa. Bei diesem Verfahren werden wir unterstützt und zwar von Dr. Stefan Tischler. Er ist Verkehrswissenschaftler an der Universität Innsbruck und hat auch schon mehrere solcher Trassenauswahlverfahren begleitet. Heute sprechen wir mit ihm. Hallo, Herr Dr. Tischler.
Hallo, freut mich, dass ich heute da zu diesem spannenden Thema bei euch zu Gast sein darf.
Wir freuen uns auch. Herr Dr. Tischler, in einem Satz, was ist das Trassenauswahlverfahren?
Das Trassenauswahlverfahren ist eine Strukturierung, sagen wir so, eines Prozesses, der eigentlich fast täglich bei uns bewusst oder auch oftmals unbewusst stattfindet, weil wir sind täglich mit Fragestellungen konfrontiert, wir stehen vor Entscheidungen und müssen aus bestimmten Dingen, aus mehreren Optionen sozusagen eine Auswahl treffen. Und wir machen das ja auch tagtäglich, wenn wir in den Supermarkt gehen, bis hin auch, wenn wir vor größeren Anschaffungen stehen, dass wir uns nach bestimmten Kriterien, dass wir die uns einmal durch den Kopf gehen lassen, sei es jetzt unsere finanziellen Möglichkeiten, sei es jetzt das Aussehen dieses Gegenstandes, sei es jetzt die Qualität, wie auch immer. Und wir gewichten das dann auch bewusst und unbewusst, was ist uns wichtig, was ist uns weniger wichtig und dann entscheiden wir uns. Und im Prinzip ist das, was wir hier jetzt machen, für eine Neubaustrecke eine ähnliche Art, einen Entscheidungsvorgang sozusagen zu strukturieren und auch möglichst transparent darzulegen, wie gelangen wir zu der Entscheidung, welche der Trassenvarianten wir auswählen. Das ist jetzt nichts Neues, das hat es ja früher auch schon gegeben. Das sozusagen Neue an diesem Prozess unter Anführungszeichen ist eher jetzt diesen Prozess schrittweise und möglichst strukturiert darzulegen, damit auch beispielsweise in 5 Jahren oder auch in 10 Jahren noch nachvollzogen werden kann, nach welchen Gesichtspunkten wurde hier die neue Trassenentscheidung oder die neue Trasse ausgewählt.
Gibt es beim Trassenauswahlverfahren oder gibt es das auch in anderen Ländern oder bei anderen Infrastrukturprojekten oder ist das ja so eine freiwillige Sache?
Ich beginne vielleicht beim letzten Jahr. Es ist in einer gewissen Art und Weise freiwillig, wobei mittlerweile nicht mehr ganz freiwillig, weil Sie haben es ja zu Beginn in Ihrer Einleitung auch schon angesprochen. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir vielfach auch gefordert sind, auch aus rechtlichen Gründen die Entscheidungsprozesse sehr transparent und offen darzulegen. Im Prinzip Trassenauswahlverfahren hat es immer schon gegeben. Auch vor 100 Jahren hat es Trassenentscheidungen gegeben. Auch damals, als man sozusagen auch die Bestandsstrecke schon geplant hatte, gab es schon mehrere Varianten. Nur das Ganze ist irgendwo heute würde man sagen, in einem stillen Kämmerlein entschieden worden von den Technikern, vielleicht auch von den damals Zuständigen in irgendwelchen Ministerien, wie die Trassenvariante geführt wird. Damals hatte beispielsweise auch die Überlegung, militärstrategisch die Bahnstrecken anzulegen, hatte damals noch ein ganz anderes Gewicht, als es heute ist. Heute wissen wir umgekehrt mehr, dass wir auch auf bestimmte Umweltbelange deutlich mehr Rücksicht nehmen müssen, auf Schutzgebiete, auch auf die Wohnbevölkerung, die Bebauung hat sich geändert. Das heißt, es kommen heute eine Vielzahl an Aspekten hinzu, die früher so gar nicht eine Bedeutung hatten in einem Trassenauswahlverfahren. Und daher spielen diese Auswahlverfahren jetzt eigentlich eine immer größere Rolle im gesamten Planungsprozess. Und einen großen Aufschwung hat es eigentlich gegeben in der Bedeutung durch die UVB-Verfahren, beziehungsweise in Deutschland durch das Planfeststellungsverfahren, weil damit schon auch eine gewisse rechtliche Notwendigkeit besteht, diese Auswahlverfahren möglichst transparent durchzuführen. Und daher ist eigentlich in vielen Ländern, geht man jetzt dazu über, diese Trassenauswahlverfahren breiter und viel strukturierter durchzuführen.
Jetzt ist es bei uns natürlich nicht so, dass wir wie im Supermarkt so aus dem Bauch heraus auswählen und entscheiden. Es gibt ja fachliche Kriterien und unsere beiden Gremien, einmal das Dialogforum und auch der Projektkoordinierungsrat, können mitarbeiten daran. Sie können eigene Kriterien einbringen und auch später im weiteren Verlauf gewichten. Das ist ja an sich schon ziemlich aufwendig. Würden Sie sagen, dieser Aufwand lohnt sich?
Auf jeden Fall. Ich sage das jetzt nicht aus Eigeninteresse heraus. Ich verdiene ja nichts mit diesen Auswahlverfahren. Aber es hat sich eigentlich in der Vergangenheit gezeigt, dass viele Projektverzögerungen, vor allem in einem späteren Zeitpunkt, vor allem dadurch begründet sind, dass seinerzeit die Trassenauswahl oder es kann ja auch eine Standardauswahl sein, wenn wir jetzt mal von Bahnprojekten weggehen, dass sie damals nicht transparent und nicht oder nicht sehr strukturiert oder auch nicht vollständig durchgeführt worden sind, weil man zum Beispiel schon von Beginn an nur einen bestimmten Bereich betrachtet hat, aber nicht alle denkmöglichen Varianten beispielsweise. Und dann irgendwann in 10 Jahren kann auch sein, aufgrund einer geänderten politischen Lage, kommen dann doch wieder Diskussionen hoch, die dann beispielsweise einen anderen Korridor bevorzugen würden, den man aber seinerzeit gar nicht näher betrachtet hat oder weil man bestimmte Aspekte so gar nicht in das Auswahlverfahren mit einbezogen hat. Und darum kommt diese gesamthaften Betrachtung mit einer Vielzahl an Kriterien schon eine große Bedeutung zu. Und es war am Anfang immer ein bisschen die Angst davor, naja, da macht man jetzt einen großen Aufwand, braucht da schon viel mehr Zeit, viel mehr Diskussionen, viel mehr Abstimmungsbedarf. Kann ich das nicht auch wie früher einfach einmal entscheiden und damit dann auch in die Verfahren gehen? Ja, könnte man schon, aber vielfach wird man dann einerseits rechtlich Probleme bekommen und andererseits läuft man natürlich auch Gefahr, sich hier einem großen Projektrisiko auszusetzen, dass man dann erst recht wieder zurückgehen muss in die Trassenauswahl. Und Auswahlverfahren möglicherweise nochmal durchführen muss. Das hat es schon öfter gegeben, ja.
Ja, jetzt hatten Sie auch gemeint, eben weil es ja ziemlich aufwendig ist. So das Trassenauswahlverfahren begleitet Sie und uns schon ja über ein Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Warum dauert das so lange?
Der Ablauf selber, die Strukturierung des Auswahlverfahrens, das wäre relativ rasch erledigt. Auch die Abstimmungen mit den Gremien, ich denke, das wäre möglich, auch das Ganze in mehreren Wochen vielleicht komprimiert durchzuführen. Es ist nur so, die Planung selber passiert ja nicht innerhalb eines kleinen Teams, sondern da ist ja eine Vielzahl an weiteren Akteuren involviert. Das sind verschiedene Planungsbüros involviert, die natürlich hier auch dann mit einbezogen werden müssen, weil die natürlich letztendlich auch die eigentliche Trassenauswahl beziehungsweise vor allem auch die Bewertung, die Beurteilung der Trassenvarianten dann vornehmen. Die sagen uns, wie viel Kubikmeter Material wird bei der und der Variante abgegraben, muss hergebracht werden, wie schauen die Bauabläufe aus, auch bis hin zu welche Pflanzen und Tiere sind wo betroffen. Dazu brauchen wir überall Fachplaner, die uns das bewerten und das braucht natürlich auch entsprechend Zeit. Und bis diese Dinge dann wieder zusammengeführt sind, da vergehen dann schon mehrere Monate.
Und was würden Sie jetzt sagen, also was qualifiziert die Uni Innsbruck, das Trassenauswahlverfahren jetzt bei so einem Bauprojekt zu begleiten?
Die Uni Innsbruck, vielleicht jetzt weniger der Standort, also ich würde das jetzt gar nicht einmal so an Innsbruck festmachen. Es ist nur, ich habe jetzt auch schon viele Jahre auch mit Kollegen, auch von anderen Unis, auch hier in Deutschland gesprochen. Und interessanterweise, es gibt nur relativ wenig Kollegen, die sich jetzt so mit Bewertungsverfahren, vor allem in der Verkehrsinfrastrukturplanung, beschäftigen. Wir auf der Uni haben natürlich insofern einen gewissen Vorteil, wenn es jetzt darum geht, das Ganze möglichst objektiv zu begleiten. Wir sind keine Ingenieurbüros, das heißt, unsere Tätigkeit ist jetzt nicht irgendwie, erfolgt jetzt nicht von einem wirtschaftlichen Hintergrund, weil wir jetzt beispielsweise hier irgendwelche großen Auftraggeber im Hintergrund haben. Das beschäftigt uns nicht, und umgekehrt können wir natürlich jetzt auch relativ viel Zeit losgelöst jetzt von irgendwelchen beauftragten Leistungen schon auch damit verbringen, gewisse Dinge, die jetzt vor allem jetzt auch neue Entwicklungen betreffen. Man denke nur beispielsweise an das Thema Klimawandel, CO2, Treibhausgasemissionen oder auch bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, um uns da noch einmal etwas in der fachlichen Expertise zu vertiefen und die dann auch entsprechend in das Auswahlverfahren mit einzubringen, auch auf bestimmte Studien, die zwischenzeitlich beispielsweise auch, was das Thema CO2-Emissionen bei Bauvorhaben betrifft, die es gibt. Es gibt ja immer wieder neue Kennzahlen dazu. Also ich glaube, da bieten die Universitäten schon einen gewissen Vorteil, auch was die Objektivität beziehungsweise auch die Breite der Expertise anbelangt. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht auch Ingenieurbüros oder Planungsbüros entsprechende Expertise mitbringe. Das sind oft die Experten dann vor Ort, lokal. Und ich denke, diese Rollenverteilung, die passt eigentlich wirklich ganz gut. Das hat jetzt sich in den letzten Jahren ganz gut bewährt. Aber sozusagen dieses Übergeordnete, die Struktur über alle diese Themenbereiche, das funktioniert eigentlich ganz gut über die Universitäten. Und die Uni Innsbruck ist halt mit mir jetzt eigentlich seit, ja, kann man sagen, 15 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Und dadurch haben wir jetzt auch über verschiedene Länder hinweg, sei es jetzt Italien, Österreich, Deutschland, aber auch exotischere Länder, Norwegen bis hin nach Pakistan, mit solchen Auswahlverfahren zu tun. Schauen natürlich je nach Land wieder etwas anders aus, aber ich sage mal, Die Kernmethode, die Kernkonzeption ist oft immer dieselbe.
Wie kann man sich das vorstellen? Sie sind jetzt wahrscheinlich seitens der Uni Innsbruck nicht als Einziger damit beschäftigt für unser Bahnprojekt. Steht da irgendwie ein Team von Kollegen dahinter oder vielleicht sogar von Studierenden auch? Wie kann man sich das vorstellen?
Es war so, oder es ist eigentlich immer noch so, dass ich öfter mal auch Studenten eingebunden habe. Die sind jetzt so nach außen hin nicht direkt sichtbar, aber vor allem, wenn es jetzt auch darum geht, bestimmte Aspekte vielleicht nochmal etwas vertieft zu recherchieren, auch im Zuge von Seminar oder auch Masterarbeiten, auch wenn es darum geht, zum Beispiel zu schauen, wie ist gerade der aktuelle Stand der Diskussion zu diesem Thema, zur Bewertung dieses Themas in anderen europäischen Ländern, gerade jetzt, wenn es ums Thema CO2-Emissionen geht, während der Bauphase beispielsweise, um dann nochmal die aktuellen Studien und Quellen zu recherchieren, was Kennzahlen betrifft, auch was diese, ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was die Anwendung dieser sogenannten, wir nennen es multikriterielle Bewertungsverfahren, bei Hochgeschwindigkeitsstrecken in anderen Ländern betrifft, wie gehen die vor, auch was das Thema Gewichtung betrifft beispielsweise, welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Gewichtungsmodelle, also da sind im Hintergrund schon mehrere Studierende immer wieder eingebunden, die mir sozusagen auch helfen, da entsprechend Material aufzubereiten. Okay. Und beim Projekt Augsburg-Ulm ist auch noch die Kollegin Eva Böss mit eingebunden. Mhm. Die Eva Böss ist allerdings nicht von der Universität Innsbruck, sondern sie ist bei einem Umweltconsulting-Büro in Graz tätig und macht ebenfalls schon seit, ich glaube, mehr als 15 Jahren, also ungefähr gleich lang wie ich, begleitet sie Trassenauswahlverfahren, aber vor allem auf der ökologischen Seite. und sie unterstützt mich da, was jetzt so spezielle ökologische Themen anbelangt. Und sie wird auch hier und da sicher beim Projekt Augsburg Ulm auch noch nach außen hin präsent sein.
Steckt sehr aufwendiges Teamwork dahinter, auf jeden Fall. Das
auf jeden Fall, schön. Ja.
Und jetzt nochmal so zusammenfassend, wie würden Sie jetzt nochmal konkret Ihre Rolle bei dem Verfahren beschreiben, beziehungsweise es ist ja auch, wie ist dieses Verhältnis von der DB und der Uni Innsbruck am besten in dem Verfahren zu beschreiben?
Natürlich sind wir auch beauftragt von der Deutschen Bahn, ganz ohne Auftrag funktioniert es nicht. Also irgendwer muss uns natürlich einen Auftrag geben und wir haben auch gewisse Aufwände, Auslagen, die kann natürlich die Universität nicht alleine tragen, sondern das muss sie schon auch entsprechend vergütet bekommen. Aber was das Inhaltliche anbelangt, da haben wir eigentlich komplette Freiheit, was jetzt die Ausgestaltung bzw. auch die Konzeption dieses Verfahrens betrifft. Letzten Endes müssen wir ja auch den Kopf dafür hinhalten, beziehungsweise auch mit dem Namen. Also das Ergebnis, das dann herauskommt, das großteils ja von den Planungsbüros zwar ermittelt wird, aber das dann sozusagen von mir zusammengeführt wird und die Schlussfolgerung daraus abgeleitet wird, dafür muss ich, beziehungsweise muss natürlich dann auch letzten Endes die Universität Innsbruck zeichnet dafür verantwortlich und muss das auch entsprechend argumentieren können. Das heißt, da lastet natürlich schon eine gewisse Verantwortung auf uns. Und dahingehend ist es natürlich für uns auch wichtig, dass wir hier die jetzt nicht nur die Verantwortung haben, sondern natürlich auch frei agieren können, unabhängig. Denn ich kann natürlich nur hinter dem stehen, was ich auch selber begründen kann und nicht, was von außen beeinflusst ist. Und ich glaube, das ist auch das beste Argument, um dem Vorwurf entgegenzutreten, ja, ihr seid ja von der Deutschen Bahn beauftragt, also kann die euch auch sagen, was herauskommt? Nein, kann sie nicht, darf sie auch nicht. Weil natürlich gerade eine Universität mit ihrer Unabhängigkeit im Prinzip nur verlieren kann, nämlich den Status und den Ruf ihres Namens. Und das ist im Prinzip gerade für eine Uni das kostbarste Gut. Das ist für uns viel kostbarer als der Auftrag an sich. Der Auftrag an sich hat jetzt keine große Bedeutung, aber natürlich der Name, die Reputation, die hängt natürlich schon daran. Und wenn ich nur sozusagen als Feigenblatt diene, dann würden wir sicher keinen derartigen Aufträge annehmen, was übrigens auch öfter passiert. Also es gibt schon öfters auch Anfragen von bestimmten Lobbying-Organisationen oder Interessensvertretungen, jetzt nicht bezogen nur auf Trassenauswahlverfahren, aber so Stichwort Gefälligkeitsgutachten, wo man natürlich dann sehr wohl die Finger davon lässt und sagt, na, danke, aber dafür können wir unseren Namen nicht hergeben.
Okay.
Das können wir auf jeden Fall unterstreichen, dass wir keine Gefälligkeitsuntersuchung hier machen, Gutachten.
Ich muss jetzt noch mal ganz allgemein fragen zu Trassenauswahlverfahren. Sind die bei Infrastrukturprojekten jetzt eigentlich Pflicht, dass man sie umsetzt? Und wenn nicht, wer entscheidet dann, ob es eines geben wird oder nicht?
Das mit der Pflicht ist so eine Sache. Also es schreibt Ihnen niemand vor, dass Sie es unbedingt jetzt in dieser Form machen müssen. Sie müssen sich allerdings mit Alternativen sehr wohl beschäftigen und das müssen Sie auch entsprechend nachweisen. Sie müssen auch einen gewissen Grad an Beteiligung der Region später nachweisen, vor allem wenn es jetzt ins Pflanzfeststellungsverfahren geht. Es gibt ja bestimmte auch internationale Abkommen, Aarhus-Konvention und so weiter. Das heißt, da müssen Sie schon auch einen gewissen Grad an Beteiligung nachweisen können.
Ja.
Relevant wird vor allem dann, wenn es um Einsprüche geht, beispielsweise dann, wenn man spätestens zum Zeitpunkt der Grundeinlösen dann die Verhandlungen mit den entsprechenden Eigentümern hat. Dann geht es natürlich schon auch um die Frage, warum gerade hier und nicht auf dem Nachbargrundstück drüben oder warum nicht 5 Meter in die andere Richtung, beziehungsweise ganz in der Nachbargemeinde drüben. Oder wenn ich jetzt einen beispielsweise ökologisch wertvolleren Bereich durchfahre, gerade im Naturschutzrecht, muss ich natürlich schon auch nachweisen, warum muss ich gerade hier dieses Schutzgut entsprechend beeinträchtigen und kann dem Ganzen nicht ausweichen, indem ich die Trasse an eine andere Stelle geschoben hätte.
Ja.
Und da wird spätestens dann in diesen rechtlichen Verfahren relevant nachzuweisen, dass diese Trassenauswahl jetzt nicht einfach über den Daumen mal Pi getroffen wurde. Übrigens auch nicht einfach nur eine Kostenrechnung den Ausschlag gegeben hat, weil nur die Kosten alleine sind nicht entscheidungsrelevant, dürfen auch nicht entscheidungsrelevant sein, sondern es muss eine Vielzahl, also wir sagen immer eine Gesamtschau der Aspekte hier mit einbezogen sein, die mit der Trasse, mit den Wirkungen der späteren Neubautrasse auf verschiedene Schutzgüter, und die sind ja im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz definiert, wie diese Gesamtschau sozusagen die Trassenauswahl beeinflusst hat. Das muss nachgewiesen werden. Okay.
Und steht denn jetzt am Ende des Trassenauswahlverfahrens dann auch fest, welche Variante gebaut wird letztendlich?
Sagen wir so, das Ziel ist, die Trasse auszuwählen, mit der dann die weiteren Planungsverfahren, also vor allem dann die nächste Planungsphase, die Vorplanungsphase, beziehungsweise auch dann das Planfeststellungsverfahren durchgeführt wird. Die Trasse, die jetzt ausgewählt wird, ist noch nicht die, die dann letztendlich auch gebaut wird. Sie ist sozusagen ein enger Trassenkorridor. Also da kann es dann im Zuge der weiteren Optimierung dieser Trasse dann sehr wohl noch zu kleinräumigeren Verschwenkungen kommen, auch eine Änderung der Gradiente, also der Höhenlage, Trog oder Damm oder Einschnitt, vielleicht 10 Meter links oder rechts. Also solche Dinge, das ist dann noch sozusagen Gegenstand der nächsten Planungsphase. Aber das, was jetzt herauskommt, ist dann sozusagen schon ein sehr eng abgesteckter Korridor, innerhalb dessen sich dann die spätere Bautrasse oder die spätere Neubaustrecke dann verstecken wird.
Okay.
Wir hätten noch drei Begriffe vorbereitet. Andrea, möchtest du die drei Begriffe übernehmen?
Gerne. Und zwar würden wir Ihnen die nennen und Sie sagen uns einfach ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt und als erstes in den Kopf kommt. Sie sind Österreicher, Herr Dr. Tischler. Bahnfahren in Deutschland.
Spannend.
Unser zweiter Begriff wäre die Trasse.
Die Trasse ist sozusagen das eigentliche Ziel des Trassenauswahlverfahrens.
Das war ein schwieriger Begriff.
Schwieriger Begriff, ja.
Und Blockabfertigung.
Lieblingsreibebaum zwischen Tirol und seinen nördlichen bzw. südlichen Nachbarn.
Sehr schön gesagt. Dann danke
vielen lieben Dank Ihnen.
Genau, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für die Mühe und für all die spannenden Infos zum Trassenauswahlverfahren. Ich denke, jetzt kann man sich nochmal sehr gut was drunter vorstellen und haben Sie uns sehr anschaulich erklärt. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank auch für die spannenden Fragen und für das äußerst interessante Gespräch.
Lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Andrea.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.